D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Wer hatte wann wie Sex? Das ist unser Thema in der kommenden Stunde. Wir reiten durch die Jahrhunderte, schauen uns das Kamasutra an. Ich spreche mit Autoren, mit Dokumentarfilmern und Wissenschaftlern. Es ist natürlich nicht so ganz leicht, allgemeingültige Aussagen zu machen, denn abgesehen von Alex, der Single Lady, die wir in unserem Sextagebuch begleiten, gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der so richtig, richtig offen Auskunft gibt über sein Sexleben. Wir versuchen es trotzdem, schon mal so viel, ich habe ein paar Antworten gefunden auf die Frage, wer wann wie Sex hatte. Der Ritt durch die Jahrhunderte ab jetzt in eine Stunde Liebe mit mir, mit Inga Hinnenkamp. Hallo.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Liebe ist hier mit dem Ritt durch die Jahrhunderte und wir beginnen so um 200, 300 nach Christus in Indien. Wenn ein Mädchen beginnt, die Liebe des Liebhabers durch äußere Zeichen und Bewegungen zu zeigen, muss er versuchen, es mit verschiedenen Mitteln und Methoden vollständig für sich zu gewinnen. Beim Sport und Spiel sollte er absichtlich die Hand des Mädchens halten. Beim Schwimmen taucht er in einiger Entfernung von ihm und kommt ganz dicht bei dem Mädchen wieder empor. Er weist mit Begeisterung auf das frische Grün der Bäume und andere sprießende Zeichen der Natur hin. So heißt es über die Kunst der Verführung in der deutschsprachigen Ausgabe des Kamasutras vom Dorling Kinderslay Verlag. Gerade mal eins von insgesamt 7 Kapiteln beschäftigt sich mit den berühmten Sexstellungen. Der Rest des Buches liest sich eher wie ein unverkrampfter Ratgeber über Liebe und Lust, der sich intensiv mit allem auseinandersetzt, was ein erfülltes Liebesleben ausmacht. Das Karma gilt im Hinduismus als eines von insgesamt 4 Lebenszielen des Menschen. Man könnte es übersetzen als weltlicher Genuss, als Verlangen, Quelle und Ursprung aller Dinge. Der Autor Vatsyayana Malanaga verfasste mit dem Kamasutra vor etwa 1800 Jahren sozusagen den Ratgeber zum Erreichen dieses Lebensziels. Vatsyayana beschreibt erfolgsversprechende sexuelle Techniken, von Umarmen, Küssen und Beißen bis zum Oralverkehr. Darüber hinaus gibt er, wie man heute sagen würde, Flirt-Tipps und Tipps für langjährige, erfüllte Beziehungen und den perfekten Sex. So heißt es über das Ende des Geschlechtsaktes, beide Partner sollten getrennt ins Bad gehen. Anschließend soll der Mann den Körper der Frau mit Sandelholzpaste oder anderer Lotion einreiben. Daraufhin legt sie sich in seinen Arm und die beiden essen wohlschmeckende Süßigkeiten, die sie beide gern mögen. Und erfrischen sich, je nach Wunsch, an frischen Obstsäften. Wortwörtlich heißt es weiter: Während die Frau in seinen Armen liegt, das Gesicht zum Himmel gewandt, erklärt ihr der Mann die Planeten, den Morgenstern, den Polarstern, die 7 Rishis oder den großen Bären. All dies schließt sich an die sexuelle Vereinigung an. Dass wir diesen altindischen ganzheitlichen Ratgeber zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit auch in der westlichen Welt lesen dürfen, verdanken wir übrigens Sir Richard Francis Burton und Forster Fitzgerald Arbuthnot. Bei ihren Arbeiten am Anangaranga, einem anderen fernöstlichen Handbuch der Liebe, stießen die beiden immer wieder auf Hinweise zum Kamasutra. Daraufhin machten sie sich auf die Suche, fanden das Werk und ließen es ins Englische übersetzen. Die beiden widersetzten sich der Zensur und der Verklemmtheit der viktorianischen Gesellschaft und schafften es mit einigen Tricks, 1883 die erste englischsprachige Ausgabe des Kamasutras auf dem britischen Markt zu veröffentlichen. Indien um 200 nach Christus als aufgeklärte Gesellschaft, die Sexualität unter anderem als ganzheitlichen Akt, als spirituelles Happening und extrem lustorientiert sieht. Wie wahr das ist und was dafür und dagegen spricht, dazu mehr in der kommenden Dreiviertelstunde. Ihr hört D-Radio Wissen am Freitagabend, 20.14 Uhr ist es. Die Geschichte der Pornografie lautet der Titel einer 3-teiligen Doku-Reihe. Ich habe heute Mittag mit dem Produzenten dieser Reihe gesprochen, mit Olaf Jacobs. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wann gibt es denn überhaupt Bilder, die in irgendeiner Form Sex zeigen?
Fakt scheint in jedem Fall zu sein, dass letztlich die Darstellung von Nacktheit und Sexualität, den Begriff gibt es ja erst irgendwie relativ spät, im Grunde genommen genauso alt sind wie die Menschheitsgeschichte. So erste Höhlenmalereien, die man gefunden hat, Sagen, die in Keilschrift geschrieben sind, urzeitliche Rituale und Figuren sind da ganz, ganz oft schon zu sehen. Und ja, spätestens aus der griechischen Antike kennt man eine ganze Menge Vasen, Geschirr, Statuen, die ja bis heute erhalten sind, die ganz eindeutig sexuelle Abbildungen enthalten.
Und wie sind diese Bilder einzuordnen? Sollten die eindeutig der Erregung dienen oder ist es eher ja, eine Art Seite aus dem Geschichtsbuch, die uns vom Alltag unserer Vorfahren erzählt?
Der Zweck hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch durchaus verändert. Also wenn man ins 15., 16. Jahrhundert schaut, zum Beispiel bei reichen Kaufleuten, war es einfach auch eine Frage des Status, dass man irgendwie Venusabbildungen hatte. Man hat aber natürlich auch Darstellungen gefunden, die eher so einen informationellen Charakter mit hatte. Und Pornografie war zu jeder Zeit immer auch ein Spiegel von Alltag. Also ganz oft sind es auch einfach Alltagsszenen, wo einfach unsere Vorfahren, unsere Vorgänger offensichtlich weniger prüde und weniger verklemmt waren und einfach Sexualität als einen Teil des Alltages mit dargestellt haben.
Und wenn man jetzt also davon ausgehen kann, dass unsere Vorfahren wirklich weniger verklemmt mit Sexualität umgegangen sind, was war denn dann der Zeitpunkt, an dem das Verhältnis sich verändert hat?
Wenn man das ganz grob sagen will, ist es wahrscheinlich so, dass so im 4. und 5. Jahrhundert mit dem doch massiven Gewinn an Einfluss des Christentums es dazu gekommen ist, dass Sexualität und vor allen Dingen Lust als was Verdächtiges gilt. Also das Christentum steht ja in der Schuld eines Gottes, der seinen einzigen Sohn geopfert hat. Entsagung, Verzicht, Opfer sind da dann plötzlich eher Schlagworte. Insofern baut die Religion dann viel stärker auf Leiden und auf Schmerz als auf erotische Darstellung und Verzicht ist plötzlich wesentlich moderner und Bescheidenheit, als es eine ausschweifende Sexualität ist.
Eine Quelle, die ja gerne genannt wird, wenn es um Forschung zu Sexualität und Umgang mit Sexualität in der Geschichte geht und auch um Alltagsgeschichte, sind die Funde von Pompeji, also hier die Stadt, die 79 nach Christus vom Vesuv verschüttet worden ist und im 18. Jahrhundert von ihrer dicken Ascheschicht befreit wurde.
Was man in Pompeji vor allen Dingen gefunden hat, sind sehr gut erhaltene Alltagsgegenstände, die ganz massiv pornografische Darstellungen zeigten. Sogar so explizit, dass die in der Tat bis ja, ins 20. Jahrhundert hinein sogar noch unter Verschluss gehalten worden sind. Das Interessante für die Forscher daran war, dass daraus gut ersichtlich war, dass es eben neben der kultischen Funktion von Pornografie offenbar eben auch sowas gab wie so eine rein informationelle Funktion von Pornografie. Also zum Beispiel hat man ein Gebäude gefunden, was offensichtlich ein Bordell war und in dem es einfach Darstellungen gab, wo über den Türen quasi beschrieben war, was man hinter den Türen als Service, als Dienstleistung erwarten konnte. Und insofern hat Pompeji einfach, ja, konserviert unter der Asche des Vesuv, einfach sehr, sehr genau dort einfach Alltagsleben festgehalten.
Und wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, die letzten 2000 Jahre, die Rechercheergebnisse, die Olaf Jacobs für seine Dokumentationsreihe vorliegen hatte, kann man dann sagen, wer von unseren Vorfahren den meisten Spaß im Bett oder auf dem Küchentisch oder wo auch immer hatte?
Das ist ganz schwer zu sagen, wer den meisten Spaß oder den unverklemmtesten Sex hatte. Aber Fakt ist jedenfalls, dass es eben gerade die Darstellungen aus Pompeji einfach zeigen, dass das offensichtlich eine Zeit war, wo im Übergang zwischen den Griechen und den Römern einfach Sexualität eine ganz, ganz hohe Selbstverständlichkeit im Alltag hatte.
Erzählt Olaf Jacobs. Er ist Filmproduzent und hat die Reihe Die Geschichte der Pornografie rausgebracht. Und er hat über diesem Interview gerade einen Flug um den halben Globus hinter sich. Also vielen lieben Dank, dass er trotzdem mit uns gesprochen hat. Freitagabend, hier ist die Radio Wissen. Wir reiten durch die Jahrhunderte und schauen uns an, wer wann wie Sex hatte. Jetzt müssen wir mal kurz absteigen. Wir widmen uns nämlich der Autoerotik, dem Sex mit dem Menschen, der einem am nächsten steht. Hannah Ender mit einer kleinen Geschichte über Masturbation.
Nichts schwächet den Geist wie den Leib des Menschen mehr als die Art der Wollust, die auf sich selbst gerichtet ist, und sie streitet ganz wider die Natur des Menschen.
Der Gedanke, dass Onanie und Selbstbefriedigung den Geist und Körper schwäche, stammt von einem der bekanntesten deutschen Philosophen und Vordenker der Aufklärung, Immanuel Kant.
Important Enlightenment philosophers like Rousseau or Kant wanted to think of what represented the most perverse thing you could do with the Enlightenment. It was masturbation.
Thomas Laqueur ist Historiker an der Universität Berkeley in Kalifornien. Er hat Dutzende Quellen aus vielen Jahrhunderten gesichtet, die sich alle um das eine Thema drehen. Von der Antike bis in die frühe Neuzeit wurde die Onanie moralisch eher wie eine Nebensache behandelt. Erst im Zeitalter der Aufklärung wurde damit begonnen, sie regelrecht zu verteufeln. Für Vernunftmenschen wie Kant und Rousseau war Masturbation ein antisoziales und ichbezogenes Vergnügen, das die Abkapselung von der Gesellschaft fördert.
Sexuality is meant to be socializing. That's the point of sexuality. It brings boys and girls together. But masturbation doesn't bring anybody together. And so it's antisocial, it's addictive, which makes it go crazy. So how much worse should it be?
Für Kant war Selbstbefriedigung schlimmer als Selbstmord, da es dem Erhalt der menschlichen Art zuwiderlief.
Man muss sie ihm in ihrer ganzen Abscheulichkeit darstellen, ihm sagen, dass er sich dadurch für die Fortpflanzung des Geschlechtes unnütz mache, dass die Leibeskräfte dadurch am allermeisten zugrunde gerichtet werden und sein Geist sehr dabei leide.
Während der Aufklärung kursierten allerlei Märchen um angebliche Folgekrankheiten: Verblödung, Erblindung, Rückenmarkschwund, Tuberkulose.
Because the Enlightenment tended to see punishment is not given by God but by nature, the punishment for all this is that your body falls apart. You don't go to hell if you masturbate, you get TB.
Auch exzessives Lesen galt den Aufklärern als verdächtig. Sie zogen Parallelen zwischen Bücherkonsum und Selbstbefriedigung, gerade bei Frauen.
That's what they understood. So reading, especially of women, reading books and masturbating. I mean, it's a kind of pornography in the 18th century. Rousseau famously called these books to be read with one hand.
Nach der Aufklärung kam die wirkliche Aufklärung, die sexuelle Revolution. Doch die Masturbation bleibt ein Tabu. Als Nina Hagen 1979 vor laufender Kamera verschiedene Stellungen zur Selbstbefriedigung demonstriert, sorgt sie für einen handfesten TV-Skandal.
Nämlich da in front of is the point of woman fixen, dann müssen sie sich hier anfangen. Man kann sehr schön man kann auch schön so machen, man kann auch schön so.
Und auch Dr. Sommer wird im 20. Jahrhundert immer noch mit den Märchen konfrontiert, die Aufklärer zwei Jahrhunderte zuvor verbreiten.
Liebes Dr. Sommer-Team, ich bin Jasmin und 14 und ich habe die Selbstbefriedigung entdeckt und ich onaniere seither regelmäßig. Aber bin ich nicht noch zu jung dafür? Schadet es vielleicht meinem Körper?
Onanie ist voll in Ordnung, egal wie alt du bist.
Onanie scheint Ende des 20. Jahrhunderts voll in Ordnung zu sein. Selbst Handanlegen ist kein Tabuthema mehr. So scheint es. Auf YouTube finden sich zahlreiche Anleitungen zur autoerotischen Wollust, vor allem für Frauen.
When you're playing with yourself, try massage or touch above the clitoris or to the side of the lips.
There's also a kind of pro-masturbation movement, which is all this return to the clitoral orgasm and self-sufficiency and our bodies ourselves. And so in that sense it's become sexual community.
Ist das wirklich so? Hat sich die Onanie, die kleine, dreckige Schwester der Sexualität, von ihrem Schmuddel-Image ganz befreien können? Mal ehrlich, tut ihr es? Masturbieren, onanieren, Selbstbefriedigung?
What?
Yeah, I'll do that.
Of course.
Since I'm getting older, it's getting less. But I still love it.
It's healthy, it's natural, it's good for you.
I think it's beautiful, yeah.
How often do you do it?
A couple times a week, three times a week.
Maybe like once a week.
Four times a day.
Doch trotz vermeintlicher Unbeschwertheit droht der Onanie im 21. Jahrhundert eine neue Gefahr. Das Internet. Die unglaubliche Fülle des pornografischen Materials und seine sofortige Verfügbarkeit lassen die aufgeklärte Gesellschaft erneut in Hysterie verfallen.
An addiction. Online pornography. There is still little research on just how many U.S. kids are addicted to online pornography.
I think in the next 5 to 10 years, as rising generation, I think that we're going to have an epidemic, really.
The warning signs for those who become addicted may include depression, poor school performance, self-isolation.
Es sind dieselben Argumente, die Aufklärer wie Kant und Rousseau im 18. Jahrhundert zum Feldzug gegen die Selbstbefriedigung anführten. Da droht der Jugend erneut der Kontrollverlust, soziale Isolation, gesundheitliche Risiken. Damals wie heute herrscht die Angst vor, dass masturbierende Teenager zu asozialen Wesen werden.
It's a version of the 18th century argument. No, internet addiction is absolutely the same language. And it's solitary and it's antisocial and it's addictive and it's all these things. The modern anxiety about antisocial sexuality is very much there. Totally.
Und so lebt das Schmuddelimage der Onanie bis heute weiter. Selbstbefriedigung bleibt schambesetzt.
I don't like to talk about masturbation.
Why?
Because I don't do it.
Bullshit.
I really don't. I'm not kidding.
Bullshit.
It's still a taboo. We like to laugh about it more, but it's still a taboo.
Hannah Enner war das, über die Geschichte der Selbstbefriedigung. Ihr hört die Radiowissen mit dem Ritt durch die Jahrhunderte. Vögeln ist schön, die Sexrevolte und was von ihr bleibt, heißt das Buch von Ulrike Heider. Mit ihr habe ich heute Nachmittag telefoniert, um zu besprechen, wie sich denn eigentlich unser Verhältnis zur Sexualität in den vergangenen 50, 60 Jahren so entwickelt hat. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie stand es denn eigentlich um den Umgang mit Sexualität in den 50er Jahren?
Sexualität war damals etwas, wovon man nicht sprach und wofür man sich schämte. Und Jugendliche sollten so lange wie möglich nichts davon wissen. Mädchen sollten jungfräulich in die Ehe gehen und Jungs auch ferngehalten werden von den bösen, verführerischen Weibern. Außerehelicher Geschlechtsverkehr wurde bis weit in die 60er Jahre hinein als was Schmutziges, Niedriges und Ungesundes hingestellt. Also so vergleichbar mit Sex im Bordell, was auch ganz schlimm war. Eine geschiedene Frau galt als Hure, eine Abtreiberin als Verbrecherin und ein Schwuler als notorischer Knabenverführer. Also das mal als Schlagwort zu den 50er Jahren.
Wie kam es dann dazu, dass da diese Revolte entstand, die sich dann, ich sage jetzt einfach mal, in den 68ern entladen hat?
Ja, also diese Form von Sexualunterdrückung und Prüderie war nicht mehr zeitgemäß in dem Moment, als die Westdeutschen es zu einigem Wohlstand gebracht hatten. Zu dieser Zeit waren dann also Sexualreformer wie Oswald Kolle und auch die Pioniere der Sexualvermarktung, also Werber, Zeitschriftenmacher und Pornografen willkommen. Also das nannte man damals Sexwelle in den Medien. Und es gab eine dritte Fraktion, die Interesse, wie die beiden ersten, das gemeinsame Interesse der Kritik dieser herbrüden Sexualmoral hatten. Und das waren junge, kritische Menschen an Schulen und Universitäten. Die wollten die Gesellschaft von Grund auf verändern. Und die wollten eine soziale Revolution der Gesellschaft mit einer kulturellen, das heißt eben auch sexuellen Revolution verbinden. In den 60er und frühen 70er Jahren, da hat sich ganz generell, muss man sagen, angestoßen schon von der radikalen Fraktion der Sexualbefreier, aber doch übernommen von den anderen, ein zeittypisches Bild von Sexualität. Das war überwiegend positiv, bis hin zur naiven Überschätzung. Also Sexualität galt prinzipiell als gut, friedensstiftend und gesund. Und das hat sich dann erst in den 80er Jahren wieder so drastisch geändert. Und seither haben wir uns von diesem Paradigmenwechsel der 80er Jahre nicht erholt.
Jetzt sagen Sie ja auch, wir befinden uns aktuell immer noch in einem Konservatismus, beziehungsweise da steuert es weiter drauf zu. Warum?
Ja, also wie gesagt, es begann schon in den 80er Jahren mit Anzeichen und wir haben es aber in den letzten 10 Jahren verstärkt. Also ich will nur mal so ein paar Stichworte nennen. Also es war in Düsseldorf, gab es so einen Arbeitsfragebogen für Schüler, die 10 Jahre alt waren und die wurden da zum Beispiel gefragt, was ist ein Orgasmus? Und dann wurden sie auch gefragt, warum haben Mann und Frau Geschlechtsverkehr? Und da haben sich die Eltern aufgeregt und gemeint, das dürften 10-Jährige nicht wissen. Und Baden-Württemberg kam es zu einer riesigen Petition gegen einen Sexualkundeunterricht, in dem Transsexuelle und sexuelle Minderheiten behandelt werden und gleichberechtigt mit heterosexuellen verheirateten Paaren hingestellt werden sollten. Das gab einen riesigen Aufstand.
Sagt Buchautorin Ulrike Haider. Also wenn man nur die vergangenen 50, 60 Jahre betrachtet, dann sagt sie, hatte die Generation der 68er den freisten Umgang mit Sexualität. Sven Lewandowski, der Soziologe, arbeitet an der Uni in Würzburg. Der ist da anderer Meinung und bei ihm kommt unser aktuelles Liebesleben verdammt gut weg. D-Radio Wissen mit dem Ritt durch die Jahrhunderte. Wir schauen, wer wann wie Sex hatte, wie wann mit Sexualität umgegangen wurde. Sven Lewandowski ist Soziologe und lehrt an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Sexualität und Pornografie. Ich habe mich heute Mittag mit ihm darüber unterhalten, dass Pornografie ja inzwischen deutlich leichter verfügbar ist als noch vor ein paar Jahren. Also statt einer kleinen Auswahl irgendwo in der dunkelsten, hintersten Ecke der Videothek gibt es inzwischen echt alles immer überall in HD verfügbar. Man muss nur ins Netz, muss nur mit einem Klick bestätigen, dass man über 18 ist. Ob man es wirklich ist, ist dann im Prinzip auch egal. Und jetzt gibt es ja genug Stimmen, die sagen, diese Entwicklung, die sorgt für eine Verrohung unserer Jugend, unserer Gesellschaft. Sven Lewandowski sagt, nee, das hat nichts mit dem Internet zu tun. Diese Diskussion ist so alt wie die Pornografie selbst.
Das finden Sie bei Plato bereits. Der klagt darüber, dass die Jugend verroht. Das zieht sich wirklich durch. Jede Generation immer das Gleiche. Es wird alles schlimmer, die Jugend verroht und was der Teufel was.
Aber welche Auswirkungen hat die digitale ständige Verfügbarkeit von Pornografie denn dann auf unsere Gesellschaft?
Also mit Auswirkungen wäre ich immer sehr vorsichtig, weil wir können Auswirkungen schlecht messen. Also diese merkwürdige Form, das einerseits das jugendliche Sexualverhalten verantwortungsvoll, pazifiziert etc. ist. Die teenische Schwangerschaft haben eine geringe Rate. Sexuelle Zufriedenheit bei Jugendlichen scheint relativ hoch zu sein. Eingebettet in Paarbeziehungen etc. Andererseits Pornografie weitgehend verfügbar ist und von Jugendlichen durchaus konsumiert wird. Sollte zumindest uns zu denken, insofern zu denken geben, dass es nicht so zu sein scheint, dass Pornografie die Jugendlichen verrohen würde. Also es gibt diese Studie der Hamburger Sexualforschung am Universitätsklinikum Eppendorf, die auf einer sehr breiten Basis Jugendliche, also vor allem Schüler, befragt haben zu Pornografiekonsum und im Umgang mit Beziehungen. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass es eigentlich drei Settings gibt, in denen Jugendliche Pornografie konsumieren. Das eine sind junge Frauen, die sehr wenig Pornografie konsumieren, sondern aber vor allem im Hinblick, einfach mal zu wissen, was gibt es so. Mhm. Und dann gibt es, das ist bei jungen Männern interessant, eigentlich zwei Settings, in denen die Pornografie konsumieren. Das eine Setting ist zu Masturbationszwecken, also zur Lusterregung im heimischen Stüblein vor dem Computer. Und dann gibt es das andere Setting. Und das ist das Setting, was in Medien immer aufgewärmt wird, ohne das Setting zu nennen.
Okay,
das sind nämlich Peergroups, also gleichaltrige Jugendliche, die gemeinsam Pornografie schauen, aber dann da mit dem Ziel, sich wechselseitig zu übertrumpfen. Mhm. Zu sagen, hey, ich habe was besonders Hartes gesehen, boah, ich habe noch was Härteres. Das ist so ein typisches pubertäres männliches Verhalten. Das hat aber mit sexueller Lusterregung für die überhaupt nichts zu tun.
Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer und wie hatte in den letzten 2014 Jahren den erfülltesten Sex, was würden Sie dann antworten?
Keine Ahnung. Es ist immer sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich könnte jetzt sagen, natürlich einerseits die 68er, da müsste ich aber sofort sagen, das galt für bürgerliche Männer der 68er. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, die letzten 20 Jahre, weil ich glaube, der Vorteil der letzten 20 Jahre wird wahrscheinlich darin liegen, klar, sexuelle hat eine gewaltige Ernüchterung stattgefunden. Also man verspricht sich von befreiter Sexualität nicht mehr die freie Gesellschaft. Andererseits ist ein Großteil vermutlich dieser Unterdrückung Schuldkomplexe hat deutlich nachgelassen. Also man könnte vielleicht sagen, Sex hat sich veralltäglicht und das muss nicht unbedingt die schlechteste Konsequenz sein.
Sagt Sven Lewandowski, Soziologe an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio-Wissen. Wir begleiten ja schon seit einigen Wochen im Liebestagebuch Alexandra aus Köln. Die ist 34 Jahre alt, ist seit 4 Jahren Single. Außerdem ist sie alleinerziehende Mutter und hat einen ziemlich vollen Terminkalender. Und dann ist es natürlich extrem ärgerlich, wenn das Date so gar nicht nach Plan läuft.
Da war ein Typ, der war echt heiß, das sage ich schon sehr selten, der war wirklich, eigentlich hatte ich mit dem eine Beziehung, das hat sich dann aber erledigt und dann war halt der Sex toll. Dann hat man sich immer mal so, es war so eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen. Und dann hat man sich getroffen, ich bin zu dem rein, ganz stolz, wie wir Frauen sind, mit einer neuen Hose und sagt, boah, guck mal, geil, ich habe abgenommen, ich passe in meine Lieblingshose. Wir waren halt in der Küche und dann haben wir halt angefangen zu fummeln und stehen war, glaube ich, gerade nicht so. Und dann wollte er mich halt dezent auf den Herd heben. Mit dem Hintergrund, dass ich ja gesagt habe, ich habe abgenommen, wollte ich mich aufs Ceranfeld setzen, habe mich etwas ungünstig abgestürzt und ist das Ceranfeld zerdeppert. Mit nacktem Hintern natürlich, ne? Die erste Schockminute habe ich gesagt, oh mein Gott, dein Ceranfeld. Und dann guckt er mich an und sagt, du gehst jetzt duschen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich sage, du kannst jetzt nicht Sex unter der Dusche haben wollen, hallo, ich habe dein Ceranfeld zertrümmert. Dann hat er gelacht und gesagt, nein, aber du holst dir jetzt mal die Glasscherben aus dem Arsch. Also generell behaupte ich, mein Hintern kann nichts entstellen, aber naja. Und dann durfte er halt pflastern, ne? Der stand hinter mir, der hat so gelacht und voller Genuss mein Hintern bepflastert. Ich hatte nur noch Pflaster in der Hose, ich hatte überhaupt keinen Hintern mehr. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Eigentlich ist das total unlogisch, aber es hat mich dann einfach... Wir sind ins Kino gefahren danach. War auch schön. Im Nachhinein habe ich natürlich auch gelacht, aber es hat mich dann... Bis heiß ohne Ende, ne? Hast dann endlich mal Zeit, kein Kind in der Nähe, nix. Und dann passiert so eine Scheiße.
Naja, aber auch wenn es keinen Sex gab, die Geschichte, die war schon ganz gut. Wenn ihr Lust habt, uns an dem teilhaben zu lassen, was in eurer Sexwoche so passiert oder auch nicht passiert, dann meldet euch sehr gerne bei uns. mail@deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe mit dem Ritt durch die Jahrhunderte. Schön, dass ihr dabei wart. Mehr von dieser Sendung kriegt ihr auf deradiowissen.de. Da könnt ihr auch den Podcast abonnieren. Ich wünsche euch ein feuchtfröhliches Wochenende. Inga Hinkamp sagt tschüss.
deradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.